Ja, wir sind gut in der Zeit. Wir können uns sozusagen heiß diskutieren. Erste Einwürfe.
Ich habe vielleicht so eine Nerd-Sache, dass das ziemlich häufig passiert ist. Also das, was du beschrieben hast, mit der Ebenenüberlagerung drin spielt. Mhm. Also man könnte schon Doom in der Karte laufen. Und man hat nicht gesehen, dass man geschossen hat, aber man konnte es trotzdem machen, es passiert schon. Also diese Überlagerung fand da auch statt, auch im Defender. Also war genau dasselbe vorhanden, was überhaupt gar nicht verdient in der Analyse. Ich habe nur eine Frage, ob man wirklich keinen Standpunkt zugewiesen bekommt im topografischen, hast du es topografischen Raum genannt, also in der Draufsicht, also bei Castle Wolfenstein. Hast du gesagt, man bekommt keinen Standpunkt zugewiesen. Könnte man nicht das Gesamtarrangement dann doch als einen Standpunkt sehen, also tatsächlich eine Linie zu haben oder einen Punkt? Das Ganze ist konzentriert auf einen Punkt dann eigentlich, indem ich die Gesamtschau habe.
Also, Doom ist, glaube ich, allen die Kartenmodus geläufig, nicht auch nicht. Tatsächlich ist es wahrscheinlich nach Doom verschwunden, also bei Defender konnte man ja gar nicht in die Karte eingreifen. Also, aber bei Doom war es sozusagen zum letzten Mal. Und da ist ganz komisch, wir wussten ja eigentlich noch gar nicht, was wir da erfunden haben, weil sich die Bewegung ja nach wie vor auf die Steuerung der Primäransicht verließ. Was eigentlich fast auch wieder schon eigentlich ein unterstützendes, fast schon wieder ein Argument für meine These wäre. Also man lief ja weiter nach vorne, nach rechts und links und nicht Ost, West, Nord, Süd, wenn man auf dieser Karte navigiert hat. Aber es ist irgendwie so in Vergessenheit geraten, dass es tatsächlich ja, am Anfang schon eine Besonderheit von Ego-Shootern war. Was ich meinte mit der, dass man keinen Standpunkt zugewiesen bekommt, bezog sich jetzt, das war ein bisschen schneller oder verkürzt gesagt, aufgrund der Bildprojektion selber gibt es keinen eindeutigen Standpunkt, den ich zur Bildfläche habe. Oder zur Bilderscheinung, Entschuldigung. In der Interaktion vollkommen richtig, da ist es aber, ich würde sagen, ist diese Trennung von der Origo. Also ich und also der vor dem Bildschirm und die Origo, die Handlungs-Origo im Bild, sind erstmal zwei verschiedene Sachen. In der First-Person-View überlagern die sich. Das ist so ein bisschen gegen diese Sache. Es ist auch schwer, nicht so drüber zu reden, wie ich bin jetzt da. Also man tendiert immer dazu, diesen Identifikationsschritt zu machen, sofort ist man irgendwie in der Psychologie drin. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass bei Karten, topografischen Ansichten, auch noch bei der Isometrie, allein aufgrund des Projektionsgrundsatzes man nicht sagen kann, es gibt einen festgelegten Augpunkt der Bildbetrachtung. Bei einem zentralperspektivischen Bild ist egal, wo ich als Betrachter vor dem Bild stehe, es wird mir immer ein eindeutiger Punkt zugewiesen, von dem aus ich das Bildobjekt sehe. Also ich kann mich, egal wo ich mir von zentralperspektivisches Bild stelle, es sei denn, ich gehe dahinter, ich sehe immer dieselbe Konstruktion. Es stauchen sich zwar die Objekte, aber die Bildkonstruktion selber mit der Fluchtlinie bleibt erhalten. In der Kartenansicht kann ich nicht sagen, wo befinde ich mich im Verhältnis zur Fläche. Ich bin an jeder Stelle direkt senkrecht drüber. Also ich bin tausendfach da drüber oder so. Das könnte man sagen, aber deswegen gibt es nicht einen eindeutigen Standpunkt, der mir zugewiesen wird. Es sei denn, ich sage, es ist die Handlungs-Origo im Bild, aber dann haben wir wieder diese Identifikationsdiskussion. Ich wollte nur von der Bildprojektion her mal diesen Unterschied klar machen, dass doch da so eine Art größere Distanz reinkommt.
Also deswegen, ich würde nicht sagen tausendfach, sondern einfach. Also das reduziert sich dann automatisch auf einen Punkt. Also ich bin komplett in allem bei der Draufsicht. Mhm. Also in dieser Sichtweise. Und bei der Ego-Perspektive, wenn man über Identifikation nachdenkt, gibt es ja doch immer noch das Ding, mit dem ich da identifiziert sein kann. Also das ist das Fadenkreuz. Es ist ja ganz selten, dass es wirklich vollständig entkoppelt ist. Also ich orientiere mich doch schon immer auf die Bildmitte und den da in gewisser Weise repräsentiert. Also ich sehe da, die Verschmelzung beim Ego-Shooter finde ich gar nicht so stark, also wie sie immer gemacht wird. Weil es eigentlich, und wie du gesagt hast, man zieht ja Bilder da durch, also man läuft ja auch gar nicht dadurch. Wenn man wirklich mal anfängt darüber nachzudenken, kann man Ego-Shooter gar nicht mehr anders spielen, als dass es eine Diashow ist, die ich ganz schnell praktiziere und vorweg mache.
Also, ich stimme dir eigentlich ein, bis auf diesen Moment, ich sage, das ist meine Repräsentation, das ist das Fadenkreuz.
Ja, nee, das würde ja gar nicht auf die, auf die Identifikationsschiene gehen. Aber also wenn man da argumentiert,
genau, ist der Emotion
da auch nicht frei davon. Also ist er, glaube ich, wirklich nicht frei davon. Von einem Ding, was auch noch neben mir vorhanden ist, was im Bildraum sich befindet. Ja. Also auch da ist, ich glaube, es ist kein Unterschied, ob da ein Auto ist, ein Pac-Man oder ein Fadenkreuz. Oder noch nicht mal ein Fadenkreuz, sondern eine Bildmitte, auf die ich mich immer orientiere. Also es gibt den Fleck, der da ist, immer im Bild.
Also es wäre ein Plädoyer dafür zu sagen, also diese erste ist eigentlich zu sagen auch, unterscheidet sich qualitativ nicht von einer, von einer topografischen Interaktion.
Also schwierig, weil die Rhetorik natürlich ganz andere ist, aber von der Struktur ist es
ja, also klar. Also
nur der Raum, wie der Raum drumherum bewegt wird, das ist nämlich anders.
Also, ja klar, der Punkt, ich meine, hattest du ja auch in der Einleitung gesagt, also die Frage, bleibt alles Fläche? Also ja. denkt man es vom Träger her, ja. von der Materialität des Bildträgers oder von seiner eigenen Raumeigenschaft? Oder denkt man es von diesem Illusionscharakter her? Und sagen, auch gerade entgegen aller Materialisierungstendenzen würde ich sagen, wir können sagen, diesen Illusionsaspekt nicht leugnen. Also weil das Spielprinzip, die Sichtweise, die angeboten wird in der primären Sicht, ist nicht Flächigkeit, sondern ist Intentionalität, die Gerichtetheit, wie weit es tatsächlich eine Tiefe ist. Also ich finde, das größere Paradox kommt dadurch hinein, dass alle Bildebenen scharf sind, zumindest in den frühen Ebenen. Deswegen würde ich es immer eine Sichtweise nennen, wenn sie versucht, die Annäherung an die Wirklichkeit. Also das, was Orson Welles nur unter großen Schwierigkeiten hat herstellen können, ist die Ausgangssituation in den Ego-Shooter. Also jede Bildebene, jede Tiefenebene scharf zu haben. Und naja, das...
ja, in der Einführung hat Stefan Böhm ja gesagt, das Projekt hier, das da vor allen Dingen auch orientiert an mit Blick auf den Raum an Strukturen, also an Topologie. Und da steht ja auch nochmal jetzt drüber Strategie auf der Ebene der Topologie. Und die topologische Dimension, die wir im Spiel jetzt nicht kennen, jetzt dieses Ghost Recon, das scheint ja vor allen Dingen auf dieser Kartensicht, scheint das ja eine Topologie zu sein. Aber jetzt sozusagen der Spielmodus selber mit diesen ganzen tollen Hindernissen und Steinen und der Wald, wo man sich so durchkommt, das scheint doch eigentlich eher eine topografische Sache zu sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das wichtig ist, ob man irgendwie in Deckung gehen kann, ob man den Raum nutzt, ob man gesehen wird oder nicht. Also dass man sich tatsächlich ja nicht nur topologisch bewegt, sondern auch wirklich in einer Topografie. Und das hätte ja auch dann Konsequenzen für den Strategiebegriff. Nämlich von A nach B ist ja auf jetzt sozusagen topologisch überhaupt kein Problem, aber topografisch ist ja wird es dann ja anspruchsvoll. Also dann muss man ja sich wirklich überlegen, also wie ist jetzt dieser Raum tatsächlich in seiner Topografie sozusagen geopolitisch konstituiert und wie nutze ich den? Also deshalb nochmal sozusagen zu diesen beiden Dimensionen, ob man nicht doch jetzt eher Topografie und Topologie unterscheiden müsste oder sollte und ob das sich sogar anbietet, weil das eine dann eher topologisch wäre, der Kartenmodus ist und das andere topografisch, also sozusagen dieser Ego-Shooter-Perspektiven-Blick auf den...
Also genau das war ein Punkt, das man auseinanderhalten muss. Also größtenteils wird Topografie und Topologie durcheinander geworfen und ich bin stark dafür, dass das trennen. Also das hier wäre das, was du beschreibst, also die topografische Situation, okay. Das heißt, welche Hindernisse, wie ist die Abschattung, wo kann ich in Deckung gehen, sozusagen welche Qualität besitzt der Raum, welche Richtung hat der Raum. Das wäre das, was man eben die strategische Moment der Landschaft nennen kann oder was du geopolitisch, eigentlich sozusagen so also geopolitisch im ganz wörtlichen Sinne, nennen kann, würde ich sagen. Also das würde ich auch als Topografie ansprechen. Das ist die Ebene der Topografie, das ist dann Ebene 2, die man auch im Sinne bei der Raumrepräsentation andeuten kann, weil die sehr oft eben im Kartenmodus dann zur Darstellung kommt. Wie gesagt, in der Synthese ist diese Erfahrung natürlich auch schon eingesprengt in der primären Sichtweise. Es gibt ja auch Spiele, die haben diese Karten an sich gar nicht, aber ich denke, im Spielvollzug erschafft die sich, also wie heißt es hier drin, auch als eine kognitive Karte. Es gibt nur eben Spiele, da hat man die zusätzlich auch noch, kann man sie wirklich sehen. Aber ich glaube, als kognitive Karte baut die sich auf oder ist sie präsent. Und das würde ich tatsächlich das topografische Moment nennen. Ich glaube aber, dass genau in dieser Verbindung der beiden auch Bildausgaben oder visuellen Ausgaben sich etwas einstellt, wie so der Weg, den man eben zurücklegt, also die Summe oder die Überlagerung in dieser Verschränkung zwischen diesen beiden Bildmomenten. Und das würde ich dann letztendlich dann als eine Topologie ansprechen. Also diese Verdichtung, die in der Wiederholung besteht, und die kann ja sehr oft im Spieldesign von rein auch schon reingegeben werden. Also wenn man vielleicht hier nochmal ein späteres Bild aufgreift. Das ist im Grunde ist es auch ein Bild von Levine, es ist eine sehr schöne Abbildung von dessen, wie Ego-Shooter meistens funktionieren, sind eigentlich aufgefaltete, gerade ausstrecken mit ein paar Sackgassen, aber wirklich verehren tut man sich ja in diesem Wegesystem nicht. Das ist ein sehr schöner, also wenn man jetzt ein Bild sucht für das, was das Topologische ist, im Unterschied zum Topografischen und der Primäransicht, dann finde ich diesen Schlussbildschirm von House of the Dead sehr schön. Und zwar ist das etwas, was nicht innerhalb des Spiels ist, sondern was die Summe des Spiels ist. Also wenn ich sozusagen zu Fall gekommen bin, wenn das Spiel aus ist, wird mir nochmal der Weg gezeigt, den ich zurückgelegt habe. Der existiert aber nicht als diese Ansicht gibt es nicht als visuelle Information innerhalb des Spiels. Ich meine aber, dass das genau etwas ist, was auch Teil der Bildraumerfahrung ist, oder des Raumbildes. Und deswegen würde ich sagen, das eher als Topologie ansprechen oder was man Topologie genannt hat, auf jeden Fall das nochmal vom Topografischen als dem Setting abzusetzen, aber ganz, ganz richtig.
Nee, ich meine, das würde mich total überzeugen, nur hat das jetzt Konsequenzen in der Entscheidung für den Strategiebegriff?
Da würde ich klar sagen, ja. Also das wäre sozusagen der klassische Clausewitz sozusagen, wenn man sagen würde, die Überblickskarte, also das gerade, was du bei Ghost Recon gezeigt hast, das ist sozusagen, das wird bei Clausewitz als strategischer auftaucht, irgendwie der Feldherrenhügel, der Überblick, die lange Dimension einer Wissenskonfiguration, die auch sozusagen in Objektgemengelagen denkt, also in große Einheiten zu verschieben, während eben dieser subjektive Blick in das Gelände, das ist die Taktik. Und die ist sozusagen überhaupt nicht mehr in dieser Größenordnung von überfassender Zeit oder überfassender Räumlichkeit, sondern die ruft eben tatsächlich auf, was ist die Topologie des Geländes, was ist hinter diesem Busch, hinter diesem Stein, sozusagen mit allen anhängigen Sachen, die du ja auch ausgefaltet hast, wo es dann eben darum geht, sozusagen diese Zentrierung der Waffe dann irgendwie darauf auszurichten. Aber das wäre eben das, was sozusagen da der kurze Weg wäre, und das ist, glaube ich, deswegen, soweit sind wir gar nicht voneinander entfernt mit dem Gezeigten, weil wir eben sowas wie Ghost Recon sofort in der Strategieschmiede abhandeln würden, solange es eben sozusagen nur diese Übersichtskarte irgendwie gibt, die für uns so die Ad-Hoc-Stelle geben würde und so. Aber dieses Modell des Tactical Shooters ist ja im Grunde genommen auch ein Strategiespiel. Diese ganzen Sneaker sind ja sozusagen Raumexplorationen, wo es darum geht, Raumstrategien zu entwickeln. Also insofern passt das ja alles. Aber ich hatte mich kurz vorgedrängelt.
Kein Problem. Ich wollte da auch nochmal nachhaken. Es ist sehr viele Teile des Vortrags ja mit damit beschäftigt, was der Erfahrungsraum vor diesem Interface ist. Und die Topologie des Raumes, das ist eigentlich das, was der Tech Tree der Spieler beschreibt, wäre auch immer sehr interessant, das rauszubringen in Verbindung mit dem Strategiebegriff. Ganz kurz gefragt, ist es bereits so, dass wenn der User mit der Übersichtskarte hantiert, er schon im Vermögen eines strategischen Spielers ist? Oder ab wann sozusagen beginnt der Shift vom taktischen Spieler zum strategischen Spieler? Das, was wir jetzt hier sehen, diese Mehrinformation, die dem Spieler vorenthalten ist, und dieses dramatische Element, dieses Spannungselement zu tradieren sozusagen, wird hier erst am Ende geliefert, sozusagen erst als Erzählung danach, was möglich gewesen wäre, wenn er diese Information schon gehabt hätte. Diese Bilder, die du beschrieben hast, eben, die haben sehr stark diesen Gebrauchskontext betont und weniger diese Regelvorschrift, die in diesem Bild implizit ist. Das heißt, im Wesentlichen waren es taktische Operationen, weniger strategische. Für mich ist die strategische Operation dann gegeben, wenn wir wissen, wie dieser Backtree funktioniert, diese Grammatik des Bildes.
Klar, also das wäre aber Also sagen wir so. Also einerseits wäre, also wenn man sozusagen diesen, deswegen würde ich sagen, das klassische Strategiespiel hat natürlich dieses Action-Moment nicht drin. Ja. Das heißt, wir nehmen ein Echtzeit-Strategiespiel, wo es diese Kopplung gibt, deswegen heißen die ja auch so. Deswegen meine ich, dass man die Strategie so ein bisschen runterbrechen kann. Als Fluchtpunkt bleibt es, glaube ich, trotzdem erhalten. Ich würde sagen, der Spieler, der schon so ein Spiel dann eben im Speedrun erledigen kann, der hat nämlich sozusagen genau, sozusagen, also der hat die Strategie, der hat sozusagen die richtige Strategie. Das ist ja sozusagen beim Actionspiel, wäre das eben die Strategie zu kennen, auch strategisch zu handeln. Das heißt, also jede Bewegung passt, jede Bewegung stimmt, dadurch sind eben sehr viele Wiederholungen
voraus. Das ist das Monster immer mit der gleichen Ecke auftaucht.
In Doom tut es das. Ja. beim Spiel in Zukunft ändert sich das. Ja, also ich habe auch lange darüber nachgedacht, soll ich sozusagen auch jetzt sagen wir, bei der Wortgeschichte der Strategie nochmal ansetzen und so weiter. Wie gesagt, einfach als sozusagen mein Vorschlag, mir ist schon klar, dass man, wenn man selber nicht über Strategiespiele spricht, und sozusagen natürlich schon erstmal sich vom Thema erstmal wegbewegt, aber ich glaube sozusagen am Ende steht es dann doch wieder. Aber klar, man könnte auch grundsätzlich sagen, das sind eigentlich gar keine Strategiespiele, sondern so allenfalls taktische Spiele, aber ich denke gerade in dieser Hinsicht, dass wir stehen an so einer Schwelle, wo die Differenz zwischen Spielen oder Spielformen immer mehr verschwimmt, weil so alles irgendwann in virtuelle Welten aufgesogen wird und wir innerhalb derer dann Spiele spielen. Das heißt, also jetzt zu so einem Zeitpunkt nochmal die Unterschiede klarzumachen und in dieser Hinsicht auch kritisch zu sein, also was sind die Unterschiedsmerkmale und dann später zu gucken, also wie verhält sich eben Action und Strategie zueinander, warum lassen die sich überhaupt einander anpassen und so. Also in dieser Hinsicht wäre das dann ein Vorschlag, aber es ist natürlich keine Analyse klassischer Strategiespiele.
Ich würde auch gerne nochmal genau auf diese Unterscheidung topografisch, topologisch eingehen wollen. Ich glaube, ich habe es jetzt langsam, bin ich so auf der Schliche, aber die Unterscheidung ist mir wirklich noch nicht klar. Dann würde ich das richtig verstehen, dass dein Vorschlag wäre, topologisch tatsächlich jenseits sozusagen der visuellen Repräsentation von Raum zu verstehen, als irgendwie eine mentale, kognitive Verarbeitung dessen. Also was bei uns so ungefähr kognitive Karte heißt, aber ist das sozusagen die richtige Richtung? Als Pol vielleicht, weil ja auch eine Kartenübersicht durchaus dann topologisch sein kann, aber so diese Richtung wäre das deine Unterscheidung ungefähr. Topografisch ist tatsächlich das, was man dann im Bild noch sieht, und das Topologische ist dann die verdichtete Raumerfahrung, die dann irgendwie subjektiviert auch schon ist. Mhm.
Doch, ja. Okay. Also jetzt sozusagen jetzt mal alle Vorsicht fallen gelassen. Ja. Und sonst war ja der Topologiebegriff natürlich, also man kann das hier an Eulers Königsberg festmachen, beziehungsweise er war ja nie dort. Also Königsberg, das Siebenbrücken-Problem und die Erfindung der Topologie in diesem Sinne. Man sagt, also wenn man sich auf die Ideen der Topologie begibt und sagt, was ist eigentlich der Idealweg, die Ideallinie, die auch durch ein Spiel verläuft, dann kann man das hier entscheiden, beziehungsweise im Computerspiel würde es der Designer oder der Programmierer durch die räumliche Anlage des Spiels vorentscheiden, die durch den Spieler aufgedeckt werden muss und das letztendlich auf dem Horizont der Erfahrung liegt, also sowas wie vielleicht die Grundstruktur oder die Topologie des Spiels. Eulers Vorschlag war eben von der Topografie Königsbergs abzusehen und nur die topologischen Momente zu betrachten. Das heißt, er hat das Ganze dann verdichtet auf die, also er hat die Flächen, die sich zwischen den Wasserstraßen ergeben, die hat er zu Punkten verdichtet. Also die Insel, die durch die Seitenarme der Pregel eingeschlossen wird, ist ein Punkt. Dann die umliegenden Gebiete sind alle Punkte. Die hat er zu Punkten verdichtet, das heißt mögliche Standorte. Das ist aber egal, ob ich da ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links stehe oder was die geografische, topografische Koordinate ist, sondern es geht nur in meinem Verhältnis zu den anderen Flächen und wie viele Brücken, wie viele Verbindungslinien oder Kanten, wie es dann in der Graphentheorie heißt, liegen an dieser Stelle einfach an. Und letztendlich würde man dann über diese Abstraktion dann zu solchen Graphen oder schematischen Verzweigungen kommen. Und ja, die gibt es tatsächlich nicht als visuelle Ausgabe. Ich meine, dass sie aber zu der Spielerfahrung dazugehören bzw. konstituiert werden. Das ist also etwas, was nicht sozusagen in der Eulerschen Topologie enthalten ist. Der hat es ja gar nicht an die Erfahrung gebunden, sondern hat es ganz konträr, also das war ja eigentlich die Idee des a priorischen Raums,
die Möglichkeiten im Raum sich zu bewegen, die man auch vorkannt. Also die erste Idee des Apriorischen ist eigentlich die Topologie. Beim Computerspiel ist es nur interessant, weil es sich dann umdreht und als Erfahrungssumme dann sich konstituiert.
Weil du gesagt hast, ja, da rechnest du ja mit Widerspruch, weil du diesen Vorschlag, sozusagen jetzt ein Konzept von Simulationsbild einzuführen als interaktives Bild, mir hat das dagegen eigentlich sofort eingeleuchtet und dachte, ja, das ist doch eigentlich irgendwie eine schöne Erweiterung, also vom statischen Bild zum Bewegungsbild zum interaktiven Bild, aber ich weiß ja gar nicht, ob jetzt alle da so das sofort so mitkaufen. Nicht, dass das untergeht.
Ja. Also um gleich sozusagen die Kritik gegen die Position mitzuliefern. Der Vorwurf ist, dass man sagt, ja, das, was du meinst, ist doch gar nicht, also wieso heißt denn das noch Bild? Ja, also ja, ich meine, dass es mal tatsächlich mal eine Zeit gab, in der man eben die Computerspiele Videospiele nannte und nicht nur, weil es sozusagen die in den Arcades dann rumstanden, sondern das ist genau der Punkt, also ich sehe etwas, aufgrund dessen fasse ich es an und in dem Anfassen des Interfaces gibt es die Rückkopplung mit dem Bild, ich merke die Veränderung und ich erfahre mehr als derjenige, der daneben steht und nur drauf guckt. Der daneben rezipiert es als Bewegungsbild und ich, der es anfasst, der erfasst noch mehr. Also der erfasst das Navigationsschema. Und mein Schema ist nur ein anderes Begriff für Bild. Und ich meine, das ist der Teil, der zum Filmbild noch hinzutritt. Und wir haben eine neue Stufe des Bildes, einen neuen Schritt in der Mediengeschichte, tatsächlich ein harter Schnitt, das gab es vorher in dieser Form nicht. Klar, viele fragen dann, ja, warum das ganze Bild? Nein, mir ist es aber wichtig, diese Einheit zwischen der Kardinalität oder der Interaktionsmöglichkeit oder des Schematismus des Computerspiels und eben der visuellen Ausgabe, da eben diese Einheit zu betonen im Vollzug. Nicht, wenn wir es analytisch auseinandernehmen, dann müssen wir es auch unterschiedlich sogar beschreiben. Also das sind die visuellen Strukturen, andere als die Navigationsstrukturen. Aber in der Erfahrung des Ganzen ist es eine Einheit. Also. Und deswegen halte ich an diesem Begriff fest. Und manche sagen dann immer, wie kannst du denn, Monologen vor allem versuchen das Ganze dann als eine Erweiterung der Regeln zu denken. Wenn er sagen, das sind eigentlich Handlungsregeln irgendwie so. Wir sagen dann, nee, es ist... Ich mache es andersrum. Also, kann es Handlungsregeln nennen. Das wäre von Frasca der Vorschlag, aber...
Ja, ich könnte das angreifen, aber also, wobei mir das Konzept völlig einleuchtet. Also ich glaube, ich sage auch immer dasselbe, nur der Akzent ist ein anderer. Und ich finde es auch schwierig, weil du genau auf dem Schema, also du beschreibst das alles, das Komplettarrangement, mit dem man interagiert, du machst es dann aber immer wieder ganz stark an der Materialität des Visuellen fest. Und da ist dann immer so ein Problem. Ich verstehe das. Dass du das am Videospiel festmachst. Ich glaube, man kann aber Spiele auch ohne Visuelles spielen, in genau derselben Weise. Das ist ein prima Mechanismus, um mir das alles zu vermitteln, das Visuelle. Aber jetzt so ein ordentlicher Begriff, das Eigentliche könnte auch anders, mit einem anderen Interface produziert werden. Das ist, würde ich dann eher sagen, Interface-Problem. Wobei, also der Punkt, der leuchtet mir absolut ein. Und ich hätte auch ein Problem mit Interaktion. Also nur generell mit dem Begriff. Natürlich verwendest du den so, wie man ihn verwenden kann. Ich finde ihn immer so problematisch, weil auf beiden Seiten eigentlich nicht so richtig agiert wird. Also es finden keine Aktionen statt, sondern nur Reaktionen auf beiden Seiten. Deswegen, ich würde sagen, es ist ein Spielbild, was da ist, was natürlich ein bisschen tautologisch ist, wenn man sagt, ein Spiel ist ein Spielbild. Das Interaktionsbild schon mal besser, um das zu verdeutlichen. Also das wäre nur mein Angriff, das haben wir schon mal durchexerziert.
Kurze Zwischenfrage, was meinst du mit, man kann immer nur reagieren? Ja, also Ist es so? Beschreibt das sozusagen die Gesamtheit aller möglichen Spielpraktiken im Umgang mit Computerspielen?
Ja. Das Programm macht mir Vorgaben, auf die ich reagiere. Es sei denn, ich fange an, am Code rumzuschrauben.
Ja, eben. Es gibt ja Maschine,
ja, natürlich.
Wenn es fällt.
Nee, natürlich. Also das ist eine Aktion. So eine klassische Aktion. Darüber sprechen wir in diesem Moment aber nicht. Und das ist ein Reaktionsschleifen. Also das Programm reagiert nur auf meine Variableneingabe und macht damit was. Also das wäre nur der Punkt. Aber am Code rumzuschrauben ist Aktion, völlig.
Also vielleicht klar.
Und wenn der Computer irgendwelche emergenten Fehlersysteme produziert, in einem ganz abstrakten Sinne, wenn man von ganz weit aus dem Universum draufschaut, kann man sagen, das ist vielleicht auch eine Aktion dabei.
Man muss nicht nur in einem Code umschnitteln, um dann aktiv zu sein. Man kann mittlerweile auch Filme machen und so weiter.
Es gibt ja auch kein Spiel, das ist ja Filme. Ja.
Also der Interaktionsbegriff ist deswegen belastet, weil natürlich der so aus der KI-Forschung kommt und man irgendwann so die Idee ist, es ist genau eine Aktion mit Menschen. Also das ist so die soziale Interaktion oder sowas als Vorbild. Da würde ich ja gar nicht rangehen. Ich würde aber sagen, was du eben Interreaktivität oder so nennst, da ist man schon auf die Seite eben des Programms oder des Mediums übergewechselt. Also dann guckt man tatsächlich sozusagen aus Computersicht drauf. Und ich würde doch sozusagen versuchen, aus der Spielerfahrung drauf zu schauen. Und da ist es so, dass es ja nicht sozusagen dieses Ich stoße an und stößt der mich an, sondern sozusagen das ist die Gleichzeitigkeit.
Das ist aber halt, glaube ich, auch der Punkt. Das mag jetzt aber auch sozusagen eher unserem bevorzugten Gegenstand geschuldet sein, wo ich halt sagen würde, also ein klassisches Aufbau-Wirtschaftsspiel hat natürlich einerseits natürlich diese Bildzentriertheit, keine Frage, gehe ich auch völlig mit, aber es ist natürlich so, dass ich genau auf das Medium auch geworfen werde, indem ich eben sage, zum Beispiel SimCity, das ist eine Spielerfahrung zu sagen, ich taste mich an den Regelkreis ran, wo kippt sozusagen etwas, wie weit kann ich das ausreizen, einen Steuersatz zu setzen oder sowas und wo dreht sich das rum. Und das sind natürlich dann schon sozusagen Konfigurationen, die jenseits des Bildes liegen. Das sehe ich dann zwar in irgendeinem Interface, wo irgendein Budgetplanungsding mir gezeigt wird, aber natürlich ist der Spieler in der Erfahrung natürlich eher dabei zu sagen, also okay, wo ist der kritische Punkt? Und der ist sozusagen nicht sichtbar, der ist nicht im Bild. Und da würde ich halt natürlich sagen, müsste man das nur ein bisschen erweitern.
Genau, das ist wieder der Punkt. Ist nicht, alles, was nicht sichtbar ist, darf nicht Bild sein. Ja? Ich verstehe das Problem, aber ich glaube, dass wir sozusagen dann, es wäre auch wieder die Ebene der Topologie, wo wir uns wahrscheinlich treffen würden. Und ich meine sozusagen die zwei, drei Buchstaben, damit wir zur Interreaktivität kommen, können wir vielleicht auch noch rausschmeißen oder so. Solange wir die sehen, dass die. Es gibt ja immer diese Argumente mit, ja, es gibt auch die Spiele für Blinde oder reine Textspiele und so weiter und so. Klar, wir können, nichts gibt's rein.
Ja, nee, aber darüber kannst du ja auch nicht sprechen.
Bitte?
Darüber sprichst du ja auch nicht.
Genau.
Ja. Also, wir sind ja raus.
Also, deswegen, also...
Ich halte das Bild auch für wichtig, sogar. Mhm. Nur ist ein Bild, und das sagst du auch immer, nicht nur das visuelle Materialität, die da irgendwo dargestellt wird, sondern der Gesamteindruck.
Genau, also das, was man mit Husserl den Bildobjekt und den Bildträger nennen könnte. Und das Bildobjekt, ganz unabhängig vom Träger, kann verschiedene Zustände annehmen. Es kann statisch sein, es kann bewegt oder es kann interreaktiv sein, oder interaktiv, wie man das nennen wollen, also Simulationsbild. Spielbild wird es dadurch, dass es areferenziell verwendet. Das muss hinzukommen. Deswegen würde ich sagen, ein Spiel ist kein Medium. Das Simulationsbild ist ein Medium, das kann ich spielerisch gebrauchen. Das ist sozusagen der Unterschied. Aber ich brauche dazu jemanden, der es rezipiert. Das Bildobjekt als simuliertes existiert nicht, wenn keiner spielt. Da existiert nur der Bildträger.
Gut. Ja, hier ist jetzt. Genau, vorhin hielt ich das für nicht so relevant, aber da du jetzt nochmal auf die Differenz von Spiel und Simulation eingegangen bist und das abhängig machst von der Intention, mit der jemand mit diesem, was auch immer, Bild umgeht, abhängig machst. Warum? Also ich verstehe nicht, warum diese Differenz wichtig ist, insbesondere da sich am Hebel-Interaktionsfeld werden verändert. Also, warum ist diese Differenz von Relevanz?
Die ist deswegen wichtig, weil man eben sagen, also das, was ich beschreibe, ist nicht in dem Träger, sondern ich beschreibe das Bildobjekt. Und wenn ich den Bildträger beschreiben wollte, dann müsste ich auf die Software und das Programm gehen. Da liegt nämlich alles Relevante drin. Da ist sozusagen auch die Topologie gänzlich aufgedeckt des Spielraums. Also wenn ich das will, brauche ich sozusagen, da brauche ich tatsächlich nicht über so wie Bildstrukturen oder Visualisierung sprechen. Deswegen beziehe ich die Erfahrung oder die Rezeption mit ein. Aber nicht die Kontingente, sondern, ja, wenn es ruhig eine idealisierte oder eine transzendentale. Also was ist das Spektrum möglicher Erfahrung, die ich an dem Computerspiel machen kann? Und das Spektrum möglicher Erfahrung ist beispielsweise nach rechts, nach links, nach vorne, nach oben gehen, nach hinten, diesen Weg laufen, diesen. Das sind natürlich die Grenzen, die mir durch das Programm gegeben sind, aber sozusagen in der Erfahrung zeigen sie sich ja anders, als sie zeigen, wenn ich mir das Programm anschaue. Also es geht darum, die Erfahrung mit einzubeziehen, weil die These ist, die Form des Computerspiels existiert nicht ohne den Spieler. Es gibt aber im Unterschied zu Kontingenten notwendige Strukturen. Und es geht auf die Notwendigen an, die zu beschreiben und nicht die Kontingenten. Die Kontingenten werden die in der Wirkungsforschung analysiert werden. Und bei mir geht es um die notwendigen Strukturen. Die notwendigen Strukturen des Computerspiels als einer medialen Form.
Gut, jetzt haben wir komplett aneinander vorbeigeredet. Ja, natürlich. Ja. Ein Computerspiel als Spiel impliziert, dass es gespielt wird, sonst wäre es kein Spiel. Ja. Darum ging es ja aber nicht. So, es ging mir um deine Differenz. Du sprichst einmal von Simulationen, die würden dann so etwas wie Referenz haben und in ernsthaften, nicht spielerischen Zusammenhängen eingesetzt werden. Ja, okay. Auf der anderen Seite gäbe es Spiele, die halt nicht referenziell werden und so gespielt. Also warum diese Differenz? Genau.
Weil man dieses Phänomen des interaktiven, interreaktiven Bildobjektes auch außerhalb des Computers, außerhalb des Spiels findet. Also zum Beispiel ein Pilot, der sich eben in den Flugsimulator setzt, da kann dasselbe Programm zugrunde liegen wie bei Microsoft Flight Simulator 9, 10 oder irgend sowas. Ja? Ja. Könnte sein, weiß ich nicht, ist es vielleicht. Nähern sich vielleicht an oder man könnte. Beispielsweise wahrscheinlich haben die Attentäter des 11. September haben wahrscheinlich sogar mit Microsoft Flugsimulator trainiert, könnte ich mir gut vorstellen. Muss man aber auch sagen, die haben es nicht als Spiel verwendet, obwohl außen drauf auf der Packung Spiel stand. Das heißt, als Medium ist es ein Simulationsbild. Das heißt, ich kann dem Medium selber noch nicht ansehen, ich kann unterstellen, dass es ein Spiel ist oder war so gebraucht. Die Frage ist, was macht das Simulationsbild zum Spiel? Wenn man nicht davon ausgeht, dass das Spiel ein anderes Medium ist. Und manche gehen ja diesen Weg, zu sagen, Spiel ist ein Medium und dann gibt es eine Mediumverschränkung. Ich würde sagen, wir haben es nach wie vor mit demselben Medium zu tun, aber wenn ich mit einem Simulationsbild spiele, verwende ich es, ich erfahre es, ich rezipiere es, aber mache keine Bezugnahme über das Bild selber hinaus. Und ich interagiere mit den präsenten Strukturen, mit den vermittelten Strukturen. Wenn ich es als Simulationsbild verwende, dann beziehe ich es auf etwas außerhalb. Das kann die jetzige Gegenwart, das kann die vergangene Gegenwart, das kann eine zukünftige Gegenwart sein. Also ich kann eine zukünftige Landung auf einem Flughafen in Hongkong oder so damit simulieren, weil ich da wirklich mal landen möchte. Dann verwende ich dieses Bild in Bezugnahme auf die Wirklichkeit. Auf eine zukünftige zwar, aber auf die Wirklichkeit. Wenn ich das nicht tue, kann ich sagen, ich spiele mit dem Flugsimulator. Genauso kann ich auch mit dem Textverarbeitungsprogramm, sozusagen der simulierten Schreibmaschine, auch spielen, wenn ich zum Beispiel einfach mit den Farben rumklicke, spiele die Schriftsätze durch. Auch dann würde ich sagen, gibt es sowas wie eine areferenzielle Verwendung dieses Simulationsbildes. Ist jetzt ein konstruierter Fall, ich gebe es zu, aber was ich zeigen möchte, ist, ich rede hinsichtlich des Mediums oder der Medialität erstmal allgemein von Simulationsbildern. Jetzt ist die Frage, was macht dann das Spiel zum Spiel? Dann würde ich sagen, es ist dieser immanente Gebrauch.
Aber dann, also könnte man jetzt auch etwas frech sagen, gibt es natürlich überhaupt kein Spiel. Also weil dann sozusagen, das ist ja so eine Selbstbehauptung zu sagen, ich benutze die Textverarbeitung gerade nur sprachlich, weil ich ja gar nichts schreiben will, das soll ja kein Text werden, ich mache einfach nur Zeilen mit Rs. Dann behaupte ich für mich, dass ich gerade spiele, in Wirklichkeit ist aber die Bedeutung dieser Situation, dass ich natürlich sehr wohl eine Software adaptiere, die ich später im Arbeitsgebrauch irgendwie einsetzen werde. Genauso wie dann das Spielen von SimCity natürlich zwar die Behauptung wäre, dass es spielerisch, ich mache das, weil ich ein ästhetisches Erlebnis haben will, eine Stadt aufzubauen oder sowas, aber natürlich, sozusagen die Gegenposition, dass es sehr klar wäre, wer sich da so betätigt, adaptiert sich an den Rechner, an sein Arbeitsgerät, übernimmt bestimmte Wert- und Wissensvorstellungen über Stadt und Ökonomie oder sowas, also würde er auch nicht spielen, sondern simulieren. Mhm. Er würde es nur nicht merken. Mhm. Oder vielleicht wäre sozusagen der Verblendungszusammenhang ein gelungener. Mhm.
Genau, das wäre die Frage, ob das eben a priori ist oder ob das kontingent ist.
Mhm. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Frage nach a priori, nämlich gewissermaßen auch unentscheidbar, weil man sich da, glaube ich, einfach auf eine Position beziehen muss oder
sie annehmen. Oder auch notwendig. Also,
ja. Vielleicht wird das derselbe Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Dass du jetzt wenn ich auf jemanden ziehe und glaube, es ist eine Spielzeugwaffe und die tut nichts, und dann fällt er tot um, Totschlag. Wenn ich davon ausgehe, diese Waffe hat eine Referenz auf diesen Körper, wenn ich abdrücke, und der ist dann wirklich tot, dann ist es Mord. Von daher ist es im Endeffekt, ist er immer tot, aber es macht trotzdem einen Unterschied, würde ich sagen. Man kann eine Position trotzdem einnehmen und sagen, es gibt noch einen Unterschied zwischen Spiel und Nichtspiel.
Ich glaube, wir haben so viel.
Okay, aber dann nochmal zurück zu meiner Frage nach der Relevanz dieser Unterscheidung, beziehungsweise was fangen wir damit an? Wir haben nun festgestellt, okay, man kann gleiche Programme mit unterschiedlichen Intentionen verwenden. Die Frage ist jetzt aber, gilt dann, also angenommen, ich verwende irgendein Spiel nicht als Spiel, muss ich dann, also dann würde ja deine gesamte Einteilung hier Strategie, Taktik und kurzzeitige Reaktion, müsste dann ja aber nochmal geändert werden, oder nicht?
Sehr guter Hinweis. Nein, der Punkt ist der, dass ich meine, wenn wir uns die gebrauchte Simulation als Spiel anschauen, dann treten die Strukturen, mit denen interagiert wird, in Reihenform zutage. Wenn ich es als Simulation verwende, dadurch mengen wir es schon mit der Referenz und sagen, aha, der trainiert jetzt eben für den Angriff auf Tiflis oder irgendwie was, oder der sozusagen möchte den Saakashvili irgendwie umbringen. Also dann beziehen wir es quasi auf das Sujet des Bildes, auf eine mögliche Referenz, indem wir es so durchdringen, und damit verdecken wir das, was die Form des Computerspiels ist. Also ich benutze dann den Zustand des Simulationsbildes als Spiel, um diese Formen beschreiben zu können. Das ist nicht, dass sie dann hinfällig werden. Ich würde sagen, bei der Simulation werden die so genauso noch bedient, aber man guckt stärker auf die Referenz, also stärker auf den Inhalt oder das, was dargestellt ist. Und
ich wollte nur sagen, das ist basalster Heusinger. Also genau zu sagen, ein Spiel ist eine freie Handlung, die frei von materiellen Interessen ist und die außerhalb des gewöhnlichen Lebensstehens praktiziert wird. Da steht nicht drin, was das Spiel, also wenn ich jetzt Fußball spiele, dass ich danach vielleicht auch besser 100 Meter laufen kann oder überhaupt mich durch die Stadt bewegen kann. Das ist davon völlig unberührt. Es geht nur für den Moment des Spielens. Also das Bewusstsein des Spielens konstituiert das Spiel. Und dann, und das ist aber interessant, gibt es Elemente im Spielen, die nur für dieses Spiel dann wirklich sinnvoll sind. Also das Laufen ist auch außerhalb des Spiels absolut sinnvoll. Wird auch reingesetzt und reingebracht. Aber bestimmte Momente, und ich glaube, darum geht es dir, genau das rauszufinden, also diese Momente, die nur in dem Spielkontext sinnvoll sind, die konstituieren das Ganze dann auch als Spiel. Und der Simulationsaspekt, das ist tatsächlich gegeben, also und deswegen kann ich jede Software so verwenden, spielerisch. Und ich kann auch bestimmte Spiele sogar zweckgebunden verwenden, wenn ich sie in Assessment Center setze und dann bestimmte Sachen adaptiere. Aber es ist eben das Bewusstsein, dass ich gerade Spiele oder Nichtspiele konstituieren für das Spiel. Wir können nämlich mit derselben Hard- und Software hier mit uns nämlich jetzt gleich ein Spiel anfangen und sagen, jetzt spielen wir und jetzt spielen wir was. Wir spielen jetzt diskutieren oder wir spielen jetzt, ich sehe was, was du nicht siehst. Das ändert ja nichts an uns und wir können uns auch weiterhin noch für irgendwas verwenden, aber Spiel ist eine Einstellung. Und das meint Holzinger mit dem Zauberkreis, genau das. Ich ziehe einfach nur einen Kreis, der verändert eigentlich nichts, sondern nur die Wahrnehmung dessen, wie das jetzt gerade ist, was ich mache. Also das leuchtet mir total ein.
Wir machen doch aber hier keine Bewusstseinsforschung. Also ist das so wahnsinnig interessant. Also ja. Die Fixierung auf die User-Perspektive hat ja auch so ihre Tücken und der Unterschied zwischen Mord und Totschlag heißt ja immer noch, man bewegt sich in einem und demselben juristischen System und kann sich für das eine oder andere entscheiden. Aber ich würde mal vermuten, man kann da irgendwie mehr rausschlagen. Also ich frage mich jetzt mal ganz allgemein gesprochen, als alle, die keine Ahnung haben und trotzdem jetzt zur privaten Fortbildung mal sitzen haben, was hat denn diese Computerspielforschung für einen medienwissenschaftlichen Einsatz? Also mir persönlich ist es relativ egal, wie eng jetzt die Beschreibungskategorien auf einzelne Computerspiele zutreffen. Und bei Doom ist es dann mit dem Strategiebegriff oder mit dem Taktikbegriff besser zu beschreiben. Aber jenseits dieser einzelnen Beschreibungsgeschichten muss ich ja dem Raumforscher gar nicht sagen, was das für ein philosophiekritischen für ein Potenzial hat. Also natürlich kann man sagen, die User-Perspektive ist wahnsinnig wichtig, weil wenn ich einen Bildbegriff so erweitere, dass ich die da mit hineinpacke, könnte ich ja den Anspruch erheben, den Lös abzulösen. Was macht denn ihr damit? Wie läuft das denn? Also es kann doch nicht da hängen bleiben, dass man sagt, wer denkt, das Bild blickt einen an, hat Paranoia. Also dafür ist Lacan nicht angetreten, so psychologisiert zu werden, das ist Psychoanalyse. Was ich sehe, blickt mich an, ist ein riesiger Theorieblock dahinter, der über Gegenstandskonstitution nachdenkt und wie ich mich als Forscher, Forscherin, Spielende mit meinem Gegenstand in Beziehung setze und nicht nur paranoid oder so. Und wenn ich mir dann angucke, nicht nur das Medium, sondern ihr als Mediumforscher, wie ihr euch aufstellt, was ihr euch für Soldaten für euren, wir machen jetzt hier Computerspielforschung, zusammensucht und dann gibt es Deleuze und dann gibt es alle möglichen Philosophen, frage ich mich, was haben die für einen Einsatz und was für einen Anspruch hat denn dieses ganze Feld? Macht ihr eigentlich eine neue Medientheorie, wozu es ja irgendwie das wirklich das Potenzial hat? Schmeißt ihr die alten Begriffe um aus der dichten Beschreibung einzelner Spiele heraus auf verschiedenen Abstraktionsebenen oder bleibt man dann irgendwie halt doch dabei, sich anzugucken, wie der Einzelne spielt und aber was er dabei für Gefühle hat?
Nee, vorletzter Satz war richtig. Ich kann jetzt nur für Potsdam sprechen, würde ich sagen, ich glaube, hier gibt es schon nochmal ein anderes Interesse, also sozusagen diese Frage, also schon eher, wie wird man da konditioniert und geeicht und eben ideologiekritisch in diesem Sinne. Ich würde sagen, ich bin erstmal im klassischen Sinne der Philosophie kritisch, weil ich sage, Unterscheidungen aufmachen, um zu sagen, nicht Äpfel und Birnen zu vergleichen oder wie auch immer. Der Einsatz ist der, wir haben, also das kann ich jetzt wie gesagt nur für Potsdam erstmal sagen, es gibt eine große Unzufriedenheit, die geht glaube ich über Potsdam hinaus, mit dem, was in den empirischen Wissenschaften über Computerspiele gesagt wird. Also was die Verhaltenswissenschaften über Computerspiele, Wirkung von Computerspielen sagen. Und wenn man da schaut, ist, dass die einfach gar keine Sprache haben für das. Und die bleiben oftmals bei den Packungsbeschreibungen stehen, bei den Packungsbeilagen quasi. Und das ist nun meiner Meinung nach das Letzte, worum es in Computerspielen geht. Sondern es ist eben die Interaktionsform, die ist sehr wichtig. Es ist vielleicht auch sowas wie die Fiktion und die Narration, ist auch wichtig, wenn die jetzt nicht ausblenden und so. Aber es ist nicht sozusagen... Die meiste empirische Forschung hat eigentlich bisher Makulatur produziert, jetzt sagen wir es mal so hart. Und deswegen wäre der Einsatz, mal eine vernünftige Grundlagenforschung zu machen, wo sich dann wiederum andere tatsächlich empirische Forschung anzunehmen. Ich sozusagen diese Bewusstseinsding wird dann nur aufgemacht, gerade um zu zeigen, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten innerhalb dessen wir empirische tatsächliche Erfahrungen dann beschreiben können. Dafür erstmal eine Sprache zu finden und dann ist Philosophie des Computerspiels auch sinnvoll. Ist dann nicht Selbstzweck, um sozusagen jetzt besser zu sein als Deleuze oder so, sondern Angebote, begriffliche Angebote einzelner Philosophen aufzugreifen und dann der empirischen Forschung vielleicht eine neue Grundlage zu geben.
Vielleicht muss man auch meinen, dass Forschung erstmal frei sein muss.
Man hat Philosophie im Kopf, gerade Stefan Günzler-Berger hat Philosophie im Kopf, wenn er anfängt, empirische Forschung zu machen. Also dieses Bottom-up ist ja gar nicht so unschuldig. Und da kommt dann schon mal der Kopf.
Ja.
Ja.
Achso, wenn wir mal, lustig, das ist jetzt so ein bisschen so ein Vorwurf, normalerweise wäre mir vorgeworfen, dass man als Philosoph sich gar nicht mit Computerspielen befasst. Jetzt bringt man mal eins oder mehrere.
Nee, das ist halt nicht in dem Sinne vor. Das ist echt eine Frage als Selbstverständnis. You could shake the kaum Disziplin, ja. Und,
ich glaube, der Vorwurf, also oder ist kein Vorwurf, interessante Beobachtung, und das hast du ja auch gesagt, Spiel ist kein Medium. Das würde ich sogar in allerletzter Konsequenz auch sagen. Das, was du machst und was ich mache und was andere machen, ist eine Kunstwissenschaft, die sich mit Computerspielen als Gegenstand beschäftigt. So wie sich Leute, die über Film schreiben, Kunstwissenschaft in Bezug auf Filme kriegen haben. Das ist wahrscheinlich keine Medienwissenschaft. Also es ist in letzter Konsequenz tatsächlich nicht Medienwissenschaft. In dem
Sie heißt über das Institut Künste und Medien.
Ja, aber das bleibt tatsächlich, also wenn man über, also medienwissenschaftlich müsste man sich doch auf das ganze Arsenal konzentrieren, was das Ganze hervorbringt. Sowas wie Computerspiele und Computerspiele und Dinge, die Computerspiele produzieren. Aber das ist Kunstwissenschaft.
Ich habe eine Disziplin, das passt eher so zu der Frage der, auch ein bisschen, was macht man damit, die Differenzierung von einem Film, also die Dialektik, die damit reingekommen ist. Das würde mich noch ein bisschen interessieren, da noch ein bisschen mehr zu hören. Also es macht, klar, es leuchtet ein, dass man beim konzipierten Raum beispielsweise das ganze Wissen von bestimmten Disziplinen im Raum wunderbar unterbringen kann. Auch das haben wir ja gesehen bei den verschiedenen Radarbildern alleine. Ne? Da ist ja jeweils Wissen dazugekommen. Teilweise, wo Leute in einem Gebäude sich aufhalten, bis zu einem ganz einfachen Radarbild, bis zu einem hohen Kompass mit dazu kommen und so weiter. Also da gibt es sozusagen eine Anhäufung von unterschiedlichen Wissensarten, die unterschiedlich dargestellt werden. Ja, aber wo ich mich frage, wo ist sozusagen der Spieler dabei? Weil der Spieler interagiert ja damit über den Computer. Also ist er sozusagen in diesen, ist er in der räumlichen Praxis, in einer Raumrepräsentation oder in der Repräsentation des Raumes? Und wie wird sozusagen die Vermischung von real und virtuell dort mit eingebracht in die Triade von der Fehler?
Also wie gesagt, es gibt diesen Vorschlag von Stockburger, den man machen kann. Vielleicht kann man es sogar kombinieren, dass man sagt, es war nur eine Trialektik, also meine Firma auch so gedacht, dass das natürlich dann ansetzt. Also dann hätte man, oder vielleicht muss man das mit Peirce noch irgendwie dann verbinden oder so, dass man sagt, an diesem Punkt, was er nur den konzipierten Raum nennt als Repräsentation, dann würde irgendwie, was ich meine, Trialektik irgendwie sich da drin befinden. Das kann man machen. Ich bin allerdings, was den Spieler angeht, würde ich auch sagen, also der dürfen nicht meinen, der Spieler ist dann deckungsgleich mit dem Menschen, wird ja oft gemacht, und es ist der Mensch in einer funktionalen Zurichtung, Subjekt der Handlung, Subjekt der Vorstellung, wie auch immer, und deswegen muss man ihn sozusagen, wenn man ihn dann empirisch erfassen will, tatsächlich auch von den Möglichkeiten, Interaktionsstrukturen her denken. Also sozusagen in dem Moment, wo ich die Interaktionsstrukturen als formale Bedingungen des Computerspielbildes beschreibe, habe ich sozusagen alle Möglichkeiten schon bereits erfasst, die dieses handelnde Subjekt auf dieser Ebene haben kann. Und das ist vielleicht etwas, was zum, da kommt dann doch wieder die Medienwissenschaft rein, weil es das bei herkömmlichen Spielen nicht gibt. Da kann man tatsächlich immer ausbrechen und es transformieren, und hier ist man stärker ja an dieses Möglichkeitsspektrum gebunden. Das heißt, man hat da eine ganz spezielle Subjekt- oder Spielervorstellung. Wenn man noch weitergehen will, wenn man eben so weitere, im größeren Sinne soziale Räume und so weiter einbeziehen kann, muss man gucken, welche Begriffe man dann anwendet. Das ist jetzt sozusagen nicht mein Hauptfokus. Vielleicht nur noch eine Note zu dem oder Anmerkung zu der Frage mit virtuell und real. Ich würde grundsätzlich sagen, dass, das ist auch wieder eine Deleuze'sche Idee, dass die Bilder selber real sind. Also sie haben ihre eigene Realität, aber sie sind nicht aktual. Ich kann mich nicht dran stoßen. An den Bildträgern schon, aber nicht an den Bildobjekten. Das heißt, die Figuren, die ich da sehe, die kann ich nicht anfassen, die sind nur visuell real. Die sind nicht körperlich, physikalisch real. Das heißt, hier ist die Unterscheidung zwischen virtuell und real nochmal anders, beziehungsweise die Unterscheidung eigentlich zwischen virtuell und aktual. Und das Aktuelle wäre das, worauf man Simulationsbilder bezieht, wenn man sie als Simulationsbilder gebraucht. Also die raumzeitliche Wirklichkeit, die soziale Welt, der Kontext, in dem wir stehen. Also so würde ich die Unterscheidung verschieben, weil man sonst immer diesen Gestus des, naja, es ist ja nur virtuell drin hat, und den möchte ich damit auch genau durchbrechen. Es sind schon reale Bedingungen einer Interaktion, eine Interaktion. Und deswegen sollte man vielleicht auch diese Unterscheidung zwischen virtuell und real ist kein Widerspruch. Es gibt virtuelle Realität und dann gibt es reale Aktualität. Vielleicht noch potenzielle Aktualität, das ist alles für Aristoteliker. Aber das wäre... Hm?
Was Ulrike Bergermann gesagt hat, da wollte ich nochmal an den Mitglied bedanken, dass wir versucht haben, anzustoßen, das vielleicht ein bisschen schärfer zu fassen, worüber wir selber uns sozusagen verständigen wollen. Und da hast du den Ausdruck Bewusstseinsforschung, wir werden ja wohl keine Bewusstseinsforschung machen, gebraucht. Und du hast das, glaube ich, so sagen, psychologisierend abwertend gemeint. So in diesem psychologisierenden Sinn natürlich, glaube ich, will man das nicht in den Game Studies. Aber Spiele als eine Psychotechnik sozusagen zu begreifen, eine hochtechnologische Psychotechnik, daran kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Weil es sozusagen, dieser Ausdruck immer was gesagt wird, mit der Immersion, und so meint ja nichts anderes, als dass es sozusagen mit die technologisch intensivste Form ist, Gehirnaktivitäten sozusagen medial zu fokussieren und Vorstellungsbilder und sozusagen auf Handlungsbilder, Selbstbilder oder so zu generieren. Und von daher muss man auch so eine Bewusstseinsforschung betreiben, wenn man sich mit Computerspielen befasst, glaube ich.
Ja klar, das Neue daran wäre ja, das zu verschmelzen mit bestehenden Bildbegriffen und dann zu sagen, ich habe den Bildbegriff transformiert. Und das ist der Unterschied zwischen dem Mord- und Totschlagsystem, weil dann habe ich vielleicht die Gesetze umgeschrieben. Dann habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich nicht mehr nur für entweder Aktion oder Bildrepräsentation oder Handlung, sondern indem ich das verschmeiße, schlage ich eine neue Gesetzmäßigkeit vor, eine neue Theoriebildung und so. Und das wäre ja schon ein Hammer, so. Ich wollte schon mal aus euch raus.
Wir trauen uns noch nicht. Also ich glaube, in der Tat, der Charme des Gegenstands, den sehr viele Disziplinen gleichzeitig entdeckt haben, ist der, dass man relativ viel damit erneuern könnte. Auch kann. Auch Medienwissenschaft kann sich, glaube ich, am Beispiel, am Objekt des Computerspiels oder des Handelns mit Computerspielen durchaus nochmal eine neue Selbstverständigung.
Ja, ist aber, das ist dann eine Form. Also die Frage ist, gucke ich es ästhetisch an oder soziologisch gesteuert? Das habe ich ja in vielfacher Variante gehabt, das kann ich dann natürlich nochmal machen. Mhm. Könnte aber noch ein bisschen mehr sein. Vielleicht, weiß ich nicht. Keine. Also gerade wenn man eben das als konstitutiv mit einbezieht in die eigenen medialen Begriffe, das vorher immer ausgelagert wurde.
Gut, ich würde jetzt hier einfach mal kurz die Kaffeepause. Ah, nee, halt einmal, auf gar keinen Fall.
Ich störe mich noch so ein bisschen an diesem gefährlichen Zugang, denn irgendwie eigentlich ist da ja auch eine gewisse, also eigentlich sind ja diese Raumkonzepte von ihm, diese Trialektik, sind ja eigentlich irgendwie deckungsgleich. Sie beschreiben ja eigentlich das Gleiche, den gleichen Raum in irgendeiner Weise. Und da steckt ja auch eine gewisse Variabilität drin. Und wo steckt jetzt diese Variabilität in diesem Ansatz letztendlich im Computerspiel, Ego-Shooter speziell?
Also wir haben keine historische direkte, das Computerspiel, naja, vielleicht doch, also das Computerspiel selbst, dieses eine verändert sich nicht dadurch, dass ich die drei Momente aufeinander bezogen werden. In der Gesellschaft wäre das ja eine Fevres Aussage, dadurch, dass es diese drei Momente gibt, das ist die historische Dynamik. Also ja quasi statt Dialektik eben jetzt diese Trialektik eben. Und die ist historisch gedacht, ganz klar. Also die Sozialentwicklung räumlich durch die Zeit hindurch.
Ich meine jetzt auch im Sinne von gelebten Raum
und ja. Warum? Aber worum mir das absolut sympathisch ist, zu sagen, es ist eigentlich jedes Mal der gleiche Raum, würde ich auch sagen. Alle drei Momente mal den gleichen Raum. Beziehungsweise dieser Raum konstituiert sich in dieser Beziehung zwischen den drei Momenten. Oder man muss auch bei Lefebvre sagen, auch bei Lefebvre ist eigentlich drei schon wieder eins. Er macht ja eigentlich immer nur, letztendlich ist es ja doch auch eine Dialektik, die er hat. Er sagt, es gibt sozusagen das Wahrnehmungsmoment, dann gibt es das Konzept, und dann kommen wir, und die Synthese ist dann das Gelebte. Das ist eigentlich eher so, dass die Trialektik ist ja vor allem dann von Soja so da stark gemacht worden. Auf den Begriff der Trialektik ist ja Lefebvre gar nicht so rumgeritten. Also können wir auch vielleicht das eine Dialektik nennen oder so, aber das aufeinander bezogen sein. Und wie gesagt, was sozusagen bei Lefebvre dieser historische Fortgang ist, oder die Differenzierung von Gesellschaft, die räumliche Differenzierung von Gesellschaft, würde ich sagen,
das ist... Ich will diese Gesellschaftsvariante eigentlich, also da will ich gar nicht drauf hinaus. Also es geht mir mehr darum, dass man sagt, Wir haben jetzt ein Programm, was uns gewisse Möglichkeiten gibt, um ein Spiel sich in diesem Raum zu bewegen. Ja, und das ist ja relativ fix. Es gibt gewisse Möglichkeiten, die vielleicht durch eine Verkettung eine größere Komplexität dann auch entwickeln. Aber letztendlich ist es letztendlich ein Möglichkeitsraum. Und jetzt, wenn ich mich quasi selbst als Spieler dort drin bewege, und das ist ja eigentlich das Prinzip des gelebten Raums, dass man halt quasi ein eigenes Konzept letztendlich davon entwickelt, vielleicht auch durch den Vollzug oder wie auch immer, und letztendlich einen eigenen Zugang zu diesem Raum hat. Wo ist dies jetzt? Also ist das möglich oder machen wir quasi, reproduzieren wir alle den gleichen Raum, wenn wir dieses Spiel spielen, oder ist da eine Variabilität drin?
Die Topologie wäre das dann wohl. Also das variiert bei Programmen. Also es gibt sozusagen, manchen gibt es verschiedene beste Wege, bei Doom gibt es nur einen besten Weg eigentlich.
Also okay, aber die sind quasi fix. Die sind fix.
Naja, sagen wir mal so. Das wäre wiederum auf die Ebene des Mediums, des Programms gewechselt. Natürlich ist es per se, das ist eine Tautologie, also die Software ist geschrieben, ja. Die verändert sich nicht durch die, also jedenfalls nicht im Spiel selber. Deswegen eine gewisse Dialektik ist drin, dass ich sage, also wird es in der nächsten Variante, also sozusagen in der nächsten Version, wird es dann berücksichtigt oder so. Da gibt es vielleicht so eine Modifikation. Aber wenn man tatsächlich versucht, von der Spielerfahrung her zu denken, muss er erstmal zu dieser Aufdeckung der Strukturen kommen. Das macht ja den Reiz beim Computerspiel aus. In dem Moment, wo die Struktur, die Topologie aufgedeckt ist, wird das Spiel auch langweilig, dann hört man ja auf zu spielen.
Das heißt, man entdeckt eigentlich immer auch den gleichen Raum. Man muss ihn nur aufdecken und
es ist kein
wirklicher persönlicher
es, jetzt. Es gibt tatsächlich was, Spiele, also wenn sozusagen ein Spiel so streng weggeführt ist, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass zwei Spieler, die das gut zu Ende gespielt haben, sich tatsächlich perfekt über diesen Raum unterhalten können. Ja, aber das ist eine Leistung von Medien, dass sie Selbigkeit reproduzieren.
Okay.
Also ich wollte gerade sagen, dass ist, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Wenn Raum nicht nur die dreidimensionale Konfiguration ist, sondern in einem neuen Raumbegriff die Erfahrung, das Weg gehen, das Handeln machen, inklusive in diesem Raumbegriff ist, dann verstehe ich das so nicht. Weil dann ist ja jeder Vollzug und jeder Durchlauf des Spiels ein anderer Raum.
Das wäre die Differenz zwischen der Hortologie und der Topologie, um es so genau zu sagen. Also die Hortologie wäre sozusagen diese Abweichung und die Topologie wäre sozusagen was dann die Aufdeckung der Programmstruktur wäre. Das wäre nochmal der Unterschied zwischen Hortologie und Topologie. Hortologie wäre die Varianz, aber trotzdem auch der komplette Weg.
Ja, und ohne unterschiedliche hortologische Räume oder ohne Variation wäre auch kein Spiel.
Ja.
Also insofern würde ich anders antworten als Stefan und tatsächlich sagen, dass natürlich verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu absolvieren, die sind dem Spiel eben kein Spiel inhärent. Und insofern ist das auch möglich.
Nee. Nein, es gibt Spiele, die haben einen einzigen. Nein, es gibt Spiele, die haben einen einzigen Weg. Also der Weg ist derselbe.
Ja, ich kann aber rollen, ich kann rückwärts gehen, ich kann eine Stunde da stehen.
Ja, genau, das wäre ein Unterschied. Aber
diese
das wäre
Dinge
genau,
kann ich tun.
Aber das ist genau die Unterscheidung. Also letztendlich zwischen dem topologischen und monologischen.
Ja, habe ich ja gesagt.
Also genau, man kann sich
hier auf den tatsächlichen monologischen Raum.
Man kann sich zum Schluss tatsächlich auf dieselbe Topologie einigen. Und wir können beide denselben Speedrun machen, in exakt derselben Zehntelsekundenartigkeit. Bloß der eine hat vielleicht ein halbes Jahr mit 50.000 Quicksales verbraucht und der andere zwei Tage gelangweilt ist. Ach, kenne ich schon, Virtuosität da dran. Aber, und das, ich glaube, das muss man aber, also deswegen, ich will gar nicht widersprechen, das ist dann das eigentliche Spiel. Also wenn ich von Bewusstsein spreche, was meine Spielerfahrung war, genau das. Also mich zu brüsten, ich habe ein halbes Jahr, und nicht zu brüsten damit, sondern verschämt einzugestehen, ich habe ein halbes Jahr gebraucht dafür, um 50.000 Quick Saves. Und der andere sich damit brüsten kann, zwei Tage virtuos gewesen zu sein. Aber wir haben beide dieselbe Referenz letztendlich. Also diese Topologie aufzudecken, das ist unser Gemeinsames. Unsere individuelle Spielerfahrung ist, wie wir das geschafft haben, das zu machen.
Das heißt, es gibt unterschiedliche Vollzüge.
Ja, aber in allerletzter
nicht
Konsequenz.
Nicht. Nee,
genau.
Das ist eben das Problem. Also weil das Eigentliche des Spiels. Okay, du hast jetzt erklärt, was bewegt das Eigentliche des Spiels ist. Gut. Ich kann jetzt erklären, was für mich das eigentlich oder das Wesen des Spiels ist. Das sind Fragen, die mich ausgesprochen schwierig. Also und
ja, aber das ist ein billiges Argument, oder? Also das ist wirklich. Genau darüber sich auseinanderzusetzen, bringt die Erkenntnis darüber. Also da möchte ich gar nicht drauf einsteigen.
Aber nee, ich hab wirklich, weil wenn man über Wesenheiten tatsächlich spricht, dann schränkt man einfach den Gegenstand, über den man sprechen möchte, extrem ein. Und das sehe ich als problematisch an. Und das ist nicht meine Herangehensweise an Computerspiele.
Also es geht, ich dachte immer, es geht um Modellbildung, die man macht und die man dann überprüfen kann, zu sagen, dieses Modell trägt in bestimmter Weise, aber in bestimmter Weise nicht. Und deswegen, die Modelle müssen an sich irgendwie eine Konsistenz haben.
Das ist ja was ganz anderes, was du jetzt sagst. Du sprichst jetzt nicht mehr von dem Eigentlichen des Computerspiels, du sprichst in diesem Fall von Modellen. Und es ist ganz klar, dass man natürlich verschiedene Modelle nebeneinander stellen kann, vergleichen kann, sagen, okay, das bezieht sich darauf, dass fokussiert einen anderen Aspekt. Da, prima, aber dann brauche ich keinen Diskurs über das Wesen des Computerspiels zu führen.
Okay. Dies scheint bei der rechten Moment nicht mehr von Hause anzuleuchten.